herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzler, ich bin Mama von 2 Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. In der heutigen Folge wird es spannend. Ich mache was anders. Und zwar spreche ich erst mit der Emily Erker. Sie berichtet unter anderem über ihr Burnout und wie sie sich dabei gefühlt hat, wie sie es gemerkt hat. Und im Anschluss spreche ich noch mit der Susanne Salomon. Sie ist Lebens- und Sozialberaterin, spezialisiert auf Burnout. Das heißt, sie begleitet Burnout-Betroffene parallel zur Psychotherapie, damit sie wieder gut zurück ins Leben finden. Warum habe ich das gemacht? Weil ich der Meinung bin, Thema Burnout, es wird immer mehr Menschen brennen aus. Das ist so ein wichtiges Thema und es ist immer noch total schambesetzt. Da redet man nicht gern drüber. Wir wollen funktionieren und wie ich von Susanne gelernt habe, auch gerade Burnout-Patienten, Betroffene, möchten funktionieren und nicht schwach sein. Ich freue mich total über Feedback, wie du es findest, dass ich 2 Gespräche hintereinander geführt habe. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich so. Heute habe ich die Emily Erker bei mir zu Gast. Stell dich mal vor, wer bist du, was treibt dich an?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich bin super happy. Echt super happy. Und ja, wer bin ich? Ich bin die Emily aus Wien. Ja, bin Unternehmerin seit 2021, habe meine eigene LinkedIn-Werbeagentur, bin selbst auch LinkedIn Top Voice. Also ich wurde von der Plattform ausgezeichnet, 2022 in der Kategorie Next Generation. Und ja, mein Leben dreht sich rund um LinkedIn, aber auch ums Weltreisen, weil das bin ich ja auch schon seit Ende 2022 bin ich auf Weltreise, das kommt halt auch noch dazu. Aber das jetzt einmal kurz und kompakt.
Die Themen, über die wir sprechen, das sind ja ganz große Themen. Mhm. Du hast erzählt, du bist in eine Depression gerutscht und auch ins Burnout gerutscht. Wie ist das gekommen? Also wie bist du da so reingeschlittert? War das schon mit deiner Selbstständigkeit oder war das schon vorher?
Ja, nein, das kam dann tatsächlich mit der Selbstständigkeit und Achtung, ich war auch ziemlich baff. Ich war echt selber ziemlich baff, ja, weil ich bin halt doch der Sonnenschein und ich mache halt doch, seit ich Unternehmerin bin, wirklich nur noch das, was ich tun möchte, ja, wirklich nur das, was mir Spaß macht. Aber ich habe es halt echt mit dem Arbeitspensum tatsächlich übertrieben und bin tatsächlich in die Depression und eben ins Burnout reingerutscht, ja. Was für mich selbst eine riesengroße Überraschung war, und zwar zweifach, weil ich habe ja selber auch einen Podcast und bevor ich die Diagnose bekommen habe, das war so 2 Wochen vorher, hatte ich selbst ein Interview mit einem Experten zum Thema Depression und Burnout und habe es nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt. Ja. Und 2 Wochen danach habe ich dann wirklich die Diagnose von der Psychologin bekommen. Ja, Emily, so schaut's jetzt aus. Und ich war baff.
Ja. Aber warte mal, also du hast ja das Gespräch geführt, aber wie hast du dich den Moment gefühlt, als du dieses Gespräch geführt hast?
Naja, als ich dieses Gespräch eben bei meiner Psychologin geführt habe, war ich halt, wie gesagt, wie, keine Ahnung, jetzt mal den Boden unter den Füßen weggezogen, weil ich es nicht gerafft habe. Ja. Ich dachte halt nur, ich bin halt sehr, sehr müde, weil ja, ich bin halt ein Workaholic, das war ich halt leider schon immer. Ja. Aber dann habe ich ihr so erzählt, wie es mir am Tag so geht und wie ich mich so fühle und was manchmal nicht funktioniert. Und dann habe ich, wie gesagt, dann von meiner Psychologin eben tatsächlich die Diagnose bekommen. Und 2 Wochen vor dem Gespräch hatte ich noch ein Podcast-Interview mit deinen Experten dazu. Und ich habe es nicht gecheckt. 0,0 hätte ich gecheckt, dass ich davon betroffen bin.
In dem Gespräch hat er aber ganz genau erklärt, was so die Symptome sind. Und alles. Ihr habt das und wirklich drüber gesprochen. Genau. Und du hast doch wahrscheinlich gesagt, oh, die armen Leute, Mensch.
Natürlich mit Verständnis und Mitgefühl und so, aber ich habe nicht gecheckt, dass ich davon betroffen bin. 0,0. Deswegen, es kann halt jeden treffen, ja. Und das ist auch der Grund, warum ich halt auch so offen drüber spreche, ja. Weil das, was die Leute auf LinkedIn sehen, sind die ganzen Erfolge und Awards und die Leute, die ich kennenlernen darf und die ganzen fancy Veranstaltungen, wo ich eingeladen oder eingekauft werde, gell. Aber es gibt halt auch die andere Seite, die Schattenseite. Und das heißt halt in meinem Fall eben Depression und Burnout. Ja, Also, und ich habe es noch immer, aber ich fühle mich schon viel, viel besser. Ja. Und ich glaube, das geht eh nie wieder weg, leider. Aber es gibt halt schon Mittel und Wege, wie soll ich sagen, um sich selber wieder aufzuraffen. Ja.
Ja.
Aber ja, tatsächlich, ich bin an Depression und Burnout erkrankt.
Wann war das? Wann ist das passiert? Wie lange hast du das schon?
Naja, das Ding ist, ich hatte die Vermutung, weil ich war ja damals, war ich auf der Insel Zres in Kroatien. Das war 2022, ja? Ende 2022, wo ich auf Weltreise gegangen bin, ja? Und viele Monate, so 2, 3, ging alles super und dann hatte ich halt ein Tief, ja? Aber das hat nur 8 Wochen ungefähr gedauert und dann war ich wieder voll on track, ja? Deswegen, da hatte ich zwar die Vermutung, dass irgendwas nicht stimmt, aber dadurch, dass ich mich nach 2 Monaten wieder voll aufgerafft habe und Vollgas gegeben habe, war es dann schon wieder fast wurscht, ja? Und eben jetzt, 2024, ja, vor ein paar Monaten, da war es dann richtig krass, weil ich dann wirklich 4, 5, 6 Monate fast nichts arbeiten konnte. Ja, also wirklich fast nichts, weil ich so viel geschlafen habe. Und ja, ich habe auch sehr viel geweint. Das gehört auch dazu, sage ich auch offen und ehrlich. Aber es war krass und ich habe die Welt nicht verstanden, was jetzt los ist. Weil, wie gesagt, ich lebe mein Leben so, wie ich es eigentlich möchte. Ja. Und ich mache eigentlich, was ich will und trotzdem ist das passiert. Und ich habe halt einfach zu viel gemacht und habe mir zu wenig Pausen gegönnt. Und es war dann halt körperlich halt schon einfach zu viel. Und so ist dann halt der Absturz gekommen, wo ich mich dann halt wieder aufraffen haben dürfen. Ja.
Und die Depression kommt meist mit dem Burnout. Das
naja, zuerst die Depression und dann kommt der Burnout. So wurde mir das erklärt. Sowohl von der Expertin, wo ich es nicht gecheckt habe, als auch von der Psychologin, die es mir dann gesagt hat. Ja.
Ja,
also cool. Tatsächlich, ja.
Und was sind genau die Symptome? Also kannst du das beschreiben, was diese Schritte sind, so erste Warnsignale und wenn es dann wirklich ernst wird?
Naja, komplette Antriebslosigkeit, ja. Weil irgendwie wollte ich die Sachen machen, aber es ging irgendwie nicht, ja. Und ich habe mir in meinen Kopf eingeredet einfach, ach, okay, ich bin müde. Ja, ich habe halt viel gemacht, ich bin müde, ich schlafe und am nächsten Tag mache ich es wieder, ja. Aber dann ist halt der nächste Tag und der nächste Tag und der nächste Tag und dazwischen redet man sich rein, okay, dann brauche ich halt Urlaub. Ja, weil ich habe ja auch nie Urlaub gemacht, muss man auch dazu sagen, ja, weil wozu brauche ich Urlaub? Ja, Urlaub ist wichtig, Leute, ja, nicht vergessen. Und dann habe ich mir eine Auszeit von 2, 3 Wochen gegönnt, ja. Haben wir gedacht, okay, dann liege ich halt rum, dann mache ich nichts, tue ich jeden Tag Eis essen, whatever. Und dann wird schon wieder werden. Und dann ist es zwar ein bisschen geworden, aber nicht richtig. Und dann zieht man halt durch, was geht. Und dann wieder nach 3, 4 Wochen das gleiche Spiel schon wieder. Ja, und im ganz, ganz schlimmen Fall ist es dann so, dass dann so eine richtige Blockade da ist, dass man tatsächlich endlich die Motivation hat und dann sitzt man vorm PC und man kann nichts machen. Du weißt in deinem Kopf da drinnen im Oberstübchen, was du machen willst. Es ist eine E-Mail schreiben, aber es geht nicht. Komplette Prokrastination oder wie das heißt. Ja, da geht nichts, einfach nichts und das stundenlang. Also es ist echt arg. So war das halt bei mir, ja.
Und wie du gesagt hast, auch viele Tränen, ne?
Ja, ja, nee, also ich habe echt viel geheult, ja. Also wegen anderer Dinge und so, ja, das kommt halt auch dazu, weil, wie soll ich sagen, die Vergangenheit holt einen nach oder so, wie man das so nennt, ja, weil man hat ja auch ein Privatleben und nicht nur die Arbeit, ja. Aber da ist halt auch vieles ist da mitgeschwungen und das musste halt auch raus, ja. Mhm. Und von der Epigenetik wissen wir ja, weil ich bin ein großer Epigenetik-Fan, dass sich Emotionen ja im Körper festsetzen, gell? Und wenn man die nicht rauslässt, dann hat man ja körperliche Probleme,
ja,
was halt zum Ding dazugehört. Und wenn man es nicht rauslässt, dann hat man ein richtiges Problem, ja. Und gerade ich muss ehrlich sagen, ich bin halt der Typ, dadurch, dass ja alles super ist und ich immer happy bin, ja, heul ich halt fast nie und ich beschwere mich auch nicht, sondern ich versuche einen anderen Weg zu gehen, der besser ist, ja, damit ich die Dinge machen kann, die ich machen kann. Aber dennoch gab es halt dann sozusagen Stolpersteine, über die ich halt nicht drüber gekommen bin, weil ich mich halt, ich nenne es jetzt verharmlost mal, aufhalten habe lassen von doofen Leuten. Ja, nennen wir es jetzt einfach mal so. Ja. Und dieser Zorn und dieser Groll, der muss halt trotzdem verarbeitet werden. Auch wenn ich einen anderen Weg gefunden habe, um meine Sachen zu machen, ist das halt etwas, das muss halt verarbeitet werden. Das musste ich halt verarbeiten, um einfach wieder meine Arbeit machen zu können, weil das irgendwo halt bei mir stecken geblieben ist. Ja. Und so ist das mit Depression und Burnout gekommen, in meinem Fall, ja, um ein Beispiel zu nennen. Aber ja, so ist das. Und deswegen die viele Heulerei. Nee, ich glaube, ich habe für 3 Generationen geheult. Ja, also ja. Im letzten Jahr. Ja, na wirklich, ohne Scheiße. Ja. Ja, aber es ist halt einfach raus alles, ja.
Und du meintest, du hast eine Theorie mit Spiritualität, warum?
Ja.
Dann bin ich jetzt aber nicht.
Ja, also es ist wirklich nur eine Theorie, das kann absoluter Bullshit sein, gell? Liebe ja. Leute, dass sie immer selber nachdenken, eigene Erfahrungen machen. Aber dadurch, dass ich ja seit, wie soll ich sagen, 2020 meinen eigenen spirituellen Weg halt einfach gehe, ja, und viele Sachen, wie soll ich sagen, mache und nutze und lerne und so weiter und so fort, hat mir die Depression und das Burnout, so schlimm die Erkrankung aber auch ist, mir persönlich tatsächlich geholfen, einen besseren Zugang eben zu meinen Gaben zu erhalten, ja, weil ich zum Beispiel bin unter anderem halt auch hellsichtig, ja, zum Beispiel kann man sich gerne halt auch in meinem Podcast anschauen und anhören zum Thema Hellsichtigkeit, ja, da gibt's ja ein eigenes Live dazu, aber eben tatsächlich diese Zwangspause, und das ist wirklich ein Zwang, ja, ich habe nicht darum gebeten, es ist einfach passiert, ich hatte keine Wahl, aber diese Zwangspause hat mich so, wie soll ich sagen, wirklich gezwungen, in mich zu gehen, um quasi alles rauszulassen oder so viel wie möglich rauszulassen, und dieses Rauslassen ist ja quasi ein Öffnen oder ein Befreien von einer Blockade, und ja. Unter dieser Blockade, jetzt kommt die Theorie, ja, stecken unsere Gaben drin, ja, weil grundsätzlich hat ja jeder irgendeine spirituelle Gabe, meiner Meinung nach, ja. Die wenigsten leben es halt aus diversen Gründen, weil sie es nicht wissen, weil sie es nicht können, weil sie es doof halten, was auch immer.
Weil sie Angst haben.
Oder weil sie Angst haben zum Beispiel. Es gibt ja Millionen Gründe, warum wir Menschen das nicht nutzen, obwohl das unser Sein ist. Ja, das gehört zu uns wie Atmen, meiner Meinung nach. Ja. Aber durch diese Zwangspause eben war ich gezwungen, das rauszulassen, und das wiederum war tatsächlich ein Verstärker, ein Katalysator, aber auch ein besseres Verständnis für das, wer ich bin und auch wer wir Menschen sind, ja, und wie das Ganze halt einfach funktioniert und wie man das nutzbar machen kann, ja. Deswegen verbinde ich halt auch immer Spiritualität mit Wirtschaft, ja, in meinem Live-Format, ja, um ein bisschen aufzuklären, ja. Aber das hat es mir tatsächlich gebracht. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Bestrafung oder nicht nur eine Bestrafung, sondern es ist tatsächlich eben ein Geschenk und eine Möglichkeit, um besseren Zugriff zu sich selber zu bekommen. Ja. Und das hat es halt echt gebracht. Ja. Und eigentlich hätte ich das beim ersten Mal schon checken müssen, ja, 2022, wo ich ja diese kurze Depressionsphase hatte oder eben Burnout-Phase, je nachdem, wie man es sehen will. Aber ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es echt nicht gecheckt. Ja. Aber beim zweiten Mal, wo es leider viel, viel länger gedauert hat, da dann schon. Ja.
Also dieses Jahr praktisch, ne?
Genau, ja, dieses Jahr.
Und was hat dir dann geholfen?
Genau, also auf der einen Seite tatsächlich eben runterzufahren. Ja. Ich musste eh runterfahren, aber es ist halt ein Unterschied, ob du runterfährst, weil du jetzt runterfahren willst oder eben, weil du runterfahren musst, ja. Und wenn du es musst oder wenn ich als ich das musste, ja, musste ich halt für mich lernen und auch zu akzeptieren, dass es jetzt halt einfach nicht anders geht. Und vor allem wieder das alte, ledige Thema eben, dass ich trotzdem gut genug bin. Ja, auch wenn ich fast keine Leistung bringen kann. Ja, weil das immer mit gut genug, das habe ich ja eh auch schon seit meiner Kindheit. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass ich es nicht wirklich so negativ spüre. Ja, aber das ist halt wahrscheinlich auch so eine Art Blockade, die ich halt einfach auflösen musste oder durfte, ja, je nachdem, wie man es sehen will, ja, weil dadurch, dass ich sowieso vom Grundtyp her sehr extrovertiert bin und draußen bin, habe ich vom Kopf her nie wirklich das Gefühl gehabt, dass ich nicht gut genug wäre, aber es kann ja sein, dass tief im Unterbewusstsein, wo wir halt schwer rankommen, das eben schon verankert war, und in der Zeit musste ich, genau, und in der Zeit, wo ich halt so krass runterfahren musste durch Burnout-Depression, ja, und ich fast nichts arbeiten konnte, aber dennoch was geleistet habe, im Minimum, habe ich aber dann gleichzeitig dennoch die Erfolge gesehen. Ja, weil ich habe nie nichts gemacht, aber ich habe halt die allerwichtigsten Sachen gemacht, wie nach dem 80-20-Prinzip, ja. Und es hat ganz gut funktioniert und ich wusste halt für mich, okay, es geht eh was und ja, das funktioniert alles super und ich muss nicht so Gas geben, wie ich es eigentlich gewohnt war. Ja, es geht halt auch anders. Also diese Akzeptanz, dass halt mein Körper jetzt einfach nicht so viel leisten kann, wie es einmal war. Ja. Und das hat dann geholfen. Aber es hat gedauert. Also es ist nicht nach 2 Tagen oder nach 3 Wochen, sondern es hat mich schon ein paar Monate gekostet, bis es da im Kopf oben angekommen ist, das einfach wirklich neutral zu akzeptieren, ohne auf mich selber sauer zu sein. Ja, das ist halt die Schwierigkeit an der Sache.
Ja, das ist, ich meine, das ist ja im Leben immer die Balance. Ich habe dir ja gerade erzählt, ich habe gerade die Yoga-Lehrerausbildung fertig gemacht. Und da ging es auch um die 5 Elemente. Also Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum. Und es ist ja immer die Balance. Ne? Und wenn du offensichtlich viel Feuer in dir hast, ne, dann brauchst du halt trotzdem auch die Erde, das Wasser, die Emotionen, ne, die Luft und alles. Ne? Und nicht halt nur das Feuer und Gas geben. Und wenn das Feuer da zu viel Holz drauf schmeißt, dann geht es halt auch aus.
Ja, definitiv, ja. Ja, das, was ich zu wenig auslebe, ja, in diesem Kontext, ist halt tatsächlich die Erde, ja. Weil Feuer Energy, ja, Wasser Emotionen, ja, Luft auch Bewegung, ja, also zumindest mentale Bewegung, ja, also weniger Körper.
Und Veränderung auch.
Ja, Veränderung, genau, das habe ich ständig, ja, und ich liebe das auch. Aber es ist halt echt die Erdung, ja, also die ich mir anlernen darf, ja.
Ja, leg dich auf die Erde, einfach auf den Boden. Dann haben wir gelernt, gute Selbstmassage mit einem schönen Öl, das erdet auch sehr.
Na schon.
Die Erde spüren, in den Park gehen oder in den Garten oder was weiß ich und mit den Händen in die Erde.
Eine Sache ist mir noch eingefallen, das möchte ich auch ergänzen, ja. Und zwar, was mir auch geholfen hat, ja, in Sachen Depression und Burnout, ist tatsächlich Gesprächstherapie, ja. Weil ich war sowas von anti, immer sowas von anti, ja, Gesprächstherapie, was soll der Blödsinn schon bringen, ja, dann rede ich nicht nur noch mehr auf und so weiter und so fort, gell. Aber das ist das, was ich eben jetzt schon seit vielen Monaten regelmäßig mache mit meiner Psychologin. Und es hilft tatsächlich, ja, nur so zum Reinwerfen, weil ich war auch total anti, ja, was das betrifft, ja.
Und bist du
aber
gleich,
nein, es hilft.
Und gleich die erste, oder wie hast du dir das ausgesucht, deine Therapeutin?
Nein, meine Psychologin hat mir das halt angeboten, ja, und dann haben wir das ausprobiert und es hat tatsächlich geklappt. Also es hat mir wirklich gut getan, ja.
Ja.
Weil, ja, in meinem Kopf war das halt so drinnen, reden, heißt aufregen und und keine Lösung in Sicht, ja. So war das in meinem Kopf halt einfach drinnen, deswegen war ich immer anti-Gesprächstherapie.
Ja.
Aber nein, jetzt bin ich pro.
Das ist schon eine Berechtigung, ne? Also das ist schon wertvoll, wenn man redet und auch andere Perspektiven mal erkennt, die man es gar nicht sieht, weil wir selber sind ja so in unseren Gedanken und immer in den gleichen Kreisläufen drin. Und wir sehen ja gar nicht, denn wenn wir da so tief drin hängen, die anderen Möglichkeiten und Wege. Und wieso, darf ich dich das fragen, weißt du so genau, wann praktisch deine Spiritualität losging, 2020?
Oh, das weiß man. Glaub mir, also wenn es plötzlich von 0 auf 100 ausbricht, ja, die eigenen Gaben, das weißt du, ja. Du bist zwar, also ich war total lost und verloren, weil ich von nichts wusste, ja. Ja. Sachen, Babysachen kann man noch googeln im Dachraum, aber alles andere habe ich im Ausland gefunden, ja, um mir selbst zu helfen. Aber glaub mir, wenn es passiert, du weißt es, ja. Weil das ist quasi so auf die Art, wie du wachst am nächsten Tag auf und du bist in einer komplett neuen Dimension. Alles sieht gleich aus, ja, es ist alles so wie vorher, aber du weißt, es ist komplett anders. Ja, die Luft ist anders, es fühlt sich anders an und du weißt es. Und dann nach und nach passieren halt die Sachen, ja. Also, du weißt es einfach. Alles ist seitdem einfach anders. Also, weil ich in einem Paralleluniversum gejumpt, ja, um es jetzt mal so zu sagen, ja. Und das ist halt echt krass, ja. Und ich musste mir alles mühselig raussuchen, jedes Wissen und so weiter und so fort, weil im Dachraum einfach zu wenig da ist. Was mitunter ein Grund ist, warum es halt auch meinen Podcast gibt. Ja, weil neben den klassischen Wirtschaftsthemen habe ich halt auch Spiritualität im Business-Kontext mit dabei. Ja. Damit einfach mehr Wissen draußen ist und damit die Leute auch wissen und checken, dass sie nicht verrückt sind, sondern dass sie eine Gabe haben, mit der sie auch arbeiten können. Und das auch im wirtschaftlichen Kontext. Ja, also das ist der absolute Game Changer. Das können nicht viele bieten. Ja. Aber man muss halt erstmal davon wissen und davon gehört haben und wissen, wie sich das quasi äußert und wie man das weiterentwickeln kann. Ja. Und auch sicher weiterentwickeln kann. Ja.
Ja, krass, aber hast du das damals irgendwie forciert oder kam das einfach so, du bist aufgewacht, wie du sagst, oder hast du irgendwelche...
Ich bin aufgewacht und dann hat sich quasi so meine Mission offenbart. Nein, die ist mal so. Ja. Ich wusste dann, was zu tun ist und vor allem, warum ich auf der Erde bin. Deswegen mache ich das, was ich tue. Ja.
Na, krass. Und das Hellsichtige, wie zeigt sich das bei dir? Was kannst du
da? Zum Beispiel, ich nenne jetzt ein Beispiel, wer sich vieles davon anhören will, einfach in meinen Podcast gehen. Mhm. Das heißt, irgendwie so die Folge Hellsinne im beruflichen Kontext nutzen oder sowas. Ja? Mhm. Da spreche ich mit einer anderen Expertin. Aber wie sich das zum Beispiel äußert, nehmen wir das Beispiel mit dem Hellsehen. Ja? Meine beste Freundin hat mich damals auch gefragt, wie sieht das eigentlich aus? Ja? Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich Dinge sehe, die eben in der Zukunft sind, in der Vergangenheit sind oder die jetzt woanders passieren? Ja? Und das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Ich habe das Beispiel genannt. Das erste war, stell dir vor, du siehst nebeneinander zwei Fernseher. Ja, und das eine ist eben das, was alle sehen, und das andere ist das, was ich hell sehe. Ja, und dann sehe ich es halt gleichzeitig. Ja, oder ein anderes Beispiel, was es auch manchmal ganz gut trifft, ist wie zum Beispiel, du siehst, du nimmst dein Handy in die Hand, ja, und machst dieses neue Google-Ding auf, ja, und dann siehst du ja quasi die Straße, und dann ist aber über der Straße ist dann noch sowas drüber, wie zum Beispiel dieser rote Punkt und sowas. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, ja. Aber das ist wie ein Bild in einem Bild. Ja, du siehst halt die normale Straße und das andere liegt halt drüber. Und da muss man sich halt wirklich sehr, sehr konzentrieren und regelmäßig trainieren, damit man das auch richtig wahrnimmt. Weil meiner Meinung nach, also, ja, einfach nur meiner Meinung, das muss nicht stimmen, denke ich, dass viele Leute das können, aber dadurch, dass wir konditioniert werden, dass wir das nicht können und dass es nur im Fernsehen ist, werden wir dazu konditioniert, das zu ignorieren. Weil das Bild ist ja nicht stark, weißt du, sondern du musst es halt wirklich aktiv wahrnehmen. Ja,
ja, so aber das. Ganz spannend. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch für jeden ein bisschen unterschiedlich. Du
das
siehst
kommt
das
auch noch zum dazu.
Beispiel. Ja. Und ich zum Beispiel kann immer wieder Sachen spüren.
Siehst du? Ich ja, Hellfühlen gibt es ja auch. Ja,
ja, genau.
Hellsehen, Hellfühlen, Hellwissen, ja, das ist bei mir sehr stark ausgeprägt, das ist ziemlich cool. Dann gibt es Hellhören, dann gibt es noch hell riechen und hell schmecken. Ja. Okay. Wobei ich hell riechen und hell schmecken genau ein einziges Mal hatte, aber das war auch krass. Das kann ich kurz einwerfen vielleicht, ja, so als Beispiel, damit man sich das vorstellen kann. Und zwar, ich war auf der Insel Zres, ja, und ich war einfach im Wohnzimmer zum Chillen. Ja, und auf einmal rieche ich und schmecke ich Pfirsiche. Ja, und dann hat sich quasi, wie soll ich sagen, nennen wir es mal meine Seele mit der Seele von meiner besten Freundin verbunden und sie hat in dem Moment tatsächlich Pfirsiche gegessen. Deswegen konnte ich sie riechen und ich konnte sie auch schmecken. Ja,
ja krass.
Und das existiert.
Ja.
Aber das existiert. Deswegen, ich gebe das Wissen raus und es ist mir scheißegal, wer mich für verrückt hält.
Nein.
Ich habe die Vision, ja, das Wissen rauszubringen. Ja, was die Leute damit machen, das ist ihr Ding, ja.
Ja, aber ich kenne das. Ich habe das oft mit meinen, also das, was du da gerade beschreibst, solche Sachen habe ich halt mit meinen Kindern.
Sehr gutes Beispiel, ja, weil die Mütter mit ihren Kindern sehr, sehr eng verbunden sind, halt auch energetisch. Ja. Und da kann das echt öfters der Fall sein. Ich kann leider nicht mitreden, weil ich habe noch keine Kinder, ja, und wer weiß, ob die überhaupt mal kommen. Aber das ist ein richtig gutes Beispiel.
Ja.
Das gleiche wäre zum Beispiel aber auch mit Zwillingen. Ja,
Zwillinge
sind ja auch sehr eng miteinander verbunden, eben auch energetisch, also auf Seelenebene. Und die, glaube ich, meine Vermutung, können das auch sehr, sehr gut.
Ja. Ja, aber da habe ich schon auch öfter, weiß ich nicht, dass die Kinder in einer dummen Situation waren. Zum Beispiel mein Sohn, als er letztes Jahr in den USA gelandet ist und sein Gepäck war nicht da, bin ich von aufgewacht und runtergegangen. Ja. Und den Moment, dass mein Handy hat noch geleuchtet, weil er gerade die Nachricht geschrieben hatte. Wenn ich gespürt habe, da ist irgendwas gerade
schiefgelaufen. Ja.
Genau. Aber du hast gesagt, man kann das noch trainieren, dass das
richtig
nicht so... Ja, das interessiert mich. Sagst du das in deinem Podcast, oder verrätst du das?
Ja und nein. Also grundsätzlich, ich mache vieles halt auch intuitiv. Die wichtigen Sachen, da lasse ich mich tatsächlich von spirituellen Mentoren begleiten. Aber wenn es um das Trainieren der Hellsinne geht, das mache ich selber einfach intuitiv. Indem, wenn was reinkommt, zum Beispiel im Hellsehen, dass ich jetzt im Jetzt bin. Also ich mache nichts anderes, ich tue nichts schneiden, ich schaue nicht auf mein Handy, sondern ich bin im Jetzt und nehme das wahr, was ich da sehe, damit ich es auch klar sehen kann. Ja?
Genau.
Und nicht, dass es dann verfliegt und ich es dann auch schon wieder vergesse. Ja? Weil das kann nämlich auch passieren. Ja? Also dass ich wirklich im Hier und Jetzt bin. Das
und
ist, was ich mache. Aber grundsätzlich, es gibt Mentoren, eine davon findet ihr in meinem Podcast, der zu der man gehen kann, die auch regelmäßig Trainings gibt in dem Bereich, um das einfach für sich zu nutzen und aber auch für Freunde, Familie etc. pp., weil das kann auch passieren, dass sich eben, wie soll ich sagen, die Fähigkeiten so weiterentwickeln, weil das war bei mir tatsächlich auch so. Ja. Aber ja, Prinzip. Ja,
spannend. Dein Business, das hast du ja, das weiß ich noch, weil du selber mal im Podcast eingeladen warst, wo ich zugehört habe bei den Elevator Talks.
Hast oh ja, das erzählt? War cool.
Das war so nett, das war so schön. Das war wirklich, da hast du ja erzählt, das hast du die Entscheidung getroffen und dann hast du so Vollgas gegeben. Gut, was du jetzt ja auch erzählt hast, was nicht 100% immer gut ist, wenn man so zu viel Vollgas gibt. Ja. Aber du hast das dann echt sehr weit, sehr schnell, sehr weit gebracht.
Oh ja.
Sehr, sehr schnell.
Ja, weil ich es richtig krass durchgezogen habe, deswegen. Ja. Wo mich ja auch viele für verrückt gehalten haben, schon allein deswegen. Ja. Weil ich im ersten Jahr hatte ich schon mehr als 200 Folgen online. Ja, im ersten Jahr, da habe ich echt krass Gas gegeben. Danach habe ich immer wieder ein bisschen reduziert, aber ich habe ja trotzdem über 100 Folgen mehr. Ja. Und damit bin ich ja groß und bekannt geworden durch meinen Podcast. Ja,
ja.
Und
so aber weil du was Neues gemacht hast. Ne?
Weil ich auch was Neues gemacht genau habe, richtig. Weil Livestreamen gab es ja eh schon auf LinkedIn, sowas nicht. Aber niemand hat das so durchgezogen wie ich, eben mit Interviewgästen und so weiter und so fort. Ja. Weil früher war es so, dass die Leute das wie so eine Art Teleshopping-Show genutzt haben, mit hey, ich bin der Supercoach, buche mal bei mir und so weiter und so fort. Aber ich habe einen Experten nach dem anderen eingeladen, damit der sprechen kann. Ja, und damit ich mich mit dem unterhalten kann und auch damit ich was dazu lerne. Ja.
Und damit hast du dann wahrscheinlich schnell deine Follower gefunden und Reichweite aufgebaut.
Richtig,
ne?
Richtig, ja. Weil ich war ungefähr, bevor der Podcast da war, war ich ungefähr, glaube ich, bei 3.000 oder sagen wir mal bei 5.000 Follower, ich weiß nicht mehr genau. Und jetzt bin ich ja bei 18 irgendwas.
Ja, wie gehst du damit um? Wie fühlt sich das an, so viele Leute, die da auf deine Posts reagieren? Ist das immer gut oder ist das auch manchmal ein bisschen...
Ja und nein, das, was man sagen muss, ja, also gerade auf LinkedIn, und das bringe ich ja auch bei meinen LinkedIn-Live-Trainings, ja, gerade wenn es um das Podcasten geht, die wenigsten Leute trauen sich überhaupt auf LinkedIn zu kommentieren, ja, weil auf LinkedIn, das ist Business und bei Business wissen alle Leute alles, die stellen keine Fragen, deswegen kommen da sehr, sehr selten Kommentare hinein. Ja, aber ich kriege sehr viele Nachrichten, ja, die ich alle leider löschen und blockieren muss, eben als LinkedIn-Privatnachricht. Ja, also die wenigsten kritisieren mich tatsächlich öffentlich, sondern es läuft dann halt hinten herum. Ja, und dann kriege ich Privatnachrichten, die ein bisschen unschön sind. Aber ach, das, was wirklich? Ich mir einfach antrainiert habe oder angelernt habe, ist einfach blockieren, 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 ja, blockieren. Ich habe sicher keine Ahnung, 300 Leute auf der Blockliste auf LinkedIn. Ja, aber es ist mir egal, ja, weil ich nicht weiter genervt werden will. Ja. Aber so läuft das dann eben zum Beispiel bei mir. Ja, dass das bei anderen anders ist, das mag sein. Vor allem sehe ich es auch bei meinen Kunden, weil manche werden tatsächlich öffentlich kritisiert. Da sage ich immer, entweder gehst du sachlich ran oder du blockierst ihn oder sie. Ja, weil man muss sich auch keinen Unsinn gefallen lassen, ja, nur weil jemand seinen Rotz rauslassen will sozusagen. Ja, aber ja.
Also da hast du dich einfach bewusst entschieden. Ich habe da so ein dickes Fell, ich lasse die gar nicht an mich ran.
Richtig, ja. So. Also das kommt dann aber nach einer Zeit. Weil am Anfang fühlt man sich schon sehr gekränkt, ja, sage ich da ganz ehrlich. Aber nach einer Zeit kommt dann halt auch eine gewisse Wurschtigkeit, ja. Richtig interessant und auch ein Learning ist es dann, wenn es dann in die Öffentlichkeit geht, ja. Weil wenn ich in Wien bin, passiert es halt doch selten, aber doch, dass mich Leute beim Billa ansprechen. Ja, und fragen, hey, bist du nicht die Lady Sunshine? Weil ich halt an der Kasse sage, danke oder schönen Tag noch und dann hören sie meine Stimme und dann so... Ist alles gut. Erster Prüfung die B und C bin ich noch nicht, ja. Aber es ist mir tatsächlich jetzt schon ein paar Mal passiert, dass wenn ich wieder in Wien zu Hause bin, eben auf Besuch und dann gehe ich zum Billa oder zu Trafico oder so, dass ich dann tatsächlich erkannt werde, ja. Aber meistens an der Stimme, ja.
Genau. Ja, gut, aber deine Stimme ist auffällig, du bist auffällig, ne? Also,
ja,
nichts verstecken und unauffällig untertauchen. Ja, leider.
Genau, ja. Aber es ist okay. Und man darf das halt auch lernen, dann einfach cool zu bleiben. Ja.
Wo bist du jetzt gerade?
Jetzt gerade bin ich tatsächlich auf Heimaturlaub in Wien zu Hause. Ja, ich möchte aber bald wieder weiterziehen. Aber auch nur, weil ich jetzt, wie soll ich sagen, meine Therapiesitzungen habe. Ja, Gesprächstherapie und so weiter und so fort. Und danach möchte ich aber echt wieder abwaschen. Also in Spanien oder so. Ja, das wäre ganz cool. Weil Portugal fand ich toll. Auch übrigens zum Lernen aus spiritueller Sicht. Ja, weil Portugal ist echt richtig magisch. Ja. Also das kann ich echt jedem empfehlen. Aber ich glaube, als nächstes wahrscheinlich möchte ich nach Spanien übergehen. Ja.
Ja, wo
Portugal? Genau, für ein paar Monate.
Unten die Küste, oder?
Genau, nein, ich war in Lissabon. Ja, hauptsächlich.
Oh, so schön, Lissabon. Ich mag das so gerne.
Ja, eben. Nein, es war schön, es war toll, aber ich habe auch viel gelernt, ja, aus spiritueller Sicht, weil, wie gesagt, Portugal ist wirklich magisch.
Ja. Ja. Ja, super. Ja, sehr spannend. Dann vielen Dank, sage ich schon mal. Und hast du noch einen letzten Tipp für die Hörerinnen?
Ja, für die Hörerinnen. Im Kontext Depression und Burnout würde ich jetzt einmal sagen, Leute, seid nicht zu streng zu euch. Ja, das kann jeder mal passieren. Lernst draus, ziehst das Beste aus der Sache und es wird schon irgendwie werden. Ja, auch bei mir wird es irgendwie. Ja. Deswegen, das passt schon. Das kann passieren.
Dann danke ich dir für deine Zeit.
Ich danke dir.
So, und jetzt kommt das Gespräch mit der Susanne, damit du einfach ein besseres, klareres Bild hast. Was ist Burnout? Wie erkennt man es? Wie sind die unterschiedlichen Phasen? Und was kann man machen? Wie gesagt, Susanne Salomon ist Lebens- und Sozialberaterin, spezialisiert auf Burnout. Das heißt, sie begleitet parallel zur Psychotherapie und gibt hier ganz tiefe Einblicke. Viel Spaß beim Anhören. Ja, unterschiedliche Phasen vom Burnout.
Genau, das ist auch ganz entscheidend. Wobei ich immer dazu sagen muss, viele Sachen, viele Stufen unter Anführungszeichen laufen ja parallel ab. Ja, also es kann sein, dass ich zum Beispiel schon in der ersten, zweiten Stufe, wo man jetzt noch nicht von einem Burnout, also einem wirklich ausgebrannt sein spricht, ja, aber wo es quasi schon dorthin führt, kann man zum Beispiel schon psychosomatische Symptome haben. Also die habe ich nicht zwangsläufig erst am Ende, sondern es kann auch sein, dass ich die schon am Anfang habe. Ja. Und das kann alles sein. Das kann von, ich habe Verdauungsstörungen über Migräne, Tinnitus hatte ich schon mehrfach, ja. Krämpfe, Hautjucken, Ausschläge, das kann echt alles sein. Ja.
Ach echt, das ist alles Burnout?
Also das kann alles sein. Also diese Symptome kann jeder Burnout-Betroffene dann eben als Burnout-Symptom ja, quasi entwickeln. Das hängt, glaube ich, auch sehr stark davon ab, wo du deine körperliche Konstitutionsschwachstellen hast. Ja? Also ich zum Beispiel habe die in der Verdauung. Ja? Das heißt, bei mir schlägt das sofort auf die Verdauung. Dass ich eine beschlagene Stimme habe zum Beispiel oder beschlagene Ohren, ja, kommt auch sehr häufig vor. Ja? Man hält den Druck nicht mehr aus. Ja? Man kann das nicht mehr hören. Also ganz unterschiedlich, je nachdem, wie du halt gestaltet bist. Ja, glaube ich. Also ich habe schon so viele unterschiedliche Symptome kennengelernt bei meinen Klientinnen. Und das ist eben das, was es so schwierig macht. Das Symptom alleine würde dich ja noch nicht auf Burnout bringen. Ja, da gibt es ja, ja ganz andere Dinge, die spannender sind. Und da ist das, was du gerade angesprochen hast, mit den Phasen nicht uninteressant, weil anfangen tut es ja, wenn ich da weiter erzählen darf. Ja. Also du magst noch was anderes fragen. Anfangen tut das Ganze ja meistens damit, dass es nach dem Gegenteil von dem ausschaut, wie jemand ist völlig erschöpft und in Depression. Ja? Beim Anfang ist es so, du bist überengagiert, du bist super quasi, machst noch mehr, als du eh schon immer getan hast. Ja? Und das machen aber Burnout-Betroffene in aller Regel nur, um aufkeimende Schwächen zu kompensieren. Ja? Also ich war ja selber auch betroffen und kenne das daher quasi aus erster Hand. Und alle Burnout-Betroffenen, die ich kenne, bis auf eine einzige Ausnahme, waren alle High-Performer. Alle.
Ja.
Das heißt, das sind Leute, die es gewohnt sind, immer Vollgas zu geben, mehr als 100%, wenn geht, ja, und hohe Ansprüche an sich haben, an ihre Leistung, an die Ergebnisse, die sie erzielen, ja.
So. Das heißt, in der ersten Stufe geben die noch mehr Gas als vorher,
genau,
oder wie?
Genau, weil es schon anfängt, ja, die fangen schon an, Schwächen zu entwickeln. Das kann sein, dass sie Schlafstörungen entwickeln und nicht mehr so ausgeruht sind. Das kann sein, dass sie grundsätzlich so viel Stress haben, dass sie nicht mehr auf ihre Ernährung achten, nicht mehr auf Ausgleich achten. Ja? Weil was sparst du als erstes ein, wenn viel zu viel zu tun ist? Ja?
Selbstfürsorge.
Die Dinge, die dir... Genau, Selbstfürsorge, du sagst es. Ja? Gerade bei euch hier, die Mütter, ja? sehr Paradebeispiel dafür, wo sparen Mütter als erstes bei sich, ja? Was natürlich Käse ist. Ja? Und das ist da halt genau das Gleiche, ja. Da wird als erstes gespart und dann fangen halt Schwächesymptome an. Das fängt an mit einfachen Konzentrationsschwächen zum Beispiel, ja. Und das wird halt immer schlimmer. Und weil du aber ein High-Performer bist in aller Regel als Burnout-Betroffener, hast du das Problem, dass du das gar nicht wahrhaben willst, ja. Und ich werde immer gefragt, wie kann ich erkennen, ob ich im Burnout bin? Naja, die, die selber betroffen sind, wollen da gar nicht so genau hinschauen, wenn man ehrlich ist. Ja. Die kommen, das ist auch der Grund, warum die meisten tatsächlich am Ende wirklich bis zur letzten Phase das durchmachen müssen und zusammenbrechen müssen, weil sie es vorher einfach nicht wahrhaben wollen. Ja. Weil das passt so gar nicht in ihr Weltbild, das passt so gar nicht in ihr Selbstbild, das sie von sich haben und das auch die anderen von ihnen haben. Ja. Also jetzt gar nicht so sehr, was glaube ich, wer ich bin, sondern eher so, wie sehen mich denn die anderen? Was erwarten denn die anderen von mir?
Ja, das kommt ja auch. Das ist Scham, das ist Schwachsein, das ist fehlerhaft.
Ganz schlimm, ja, also Schwachsein.
Wenn du dich darüber definierst auch noch, ne, über diese Leistung, und dann bist du plötzlich schwach und fehlerhaft. Ne, da wirst du aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
Unter anderem, ja, könnte das eine Angst sein. Also weil du das angesprochen hast, das Thema Schwäche ist ein Riesenthema. Ja, ich muss auch schwach sein, weil Yin-Yang, irgendein Ausgleich muss ja da sein zu dieser Stärke, ja. Also muss ich auch in irgendeiner Weise auch schwach sein, weil sonst funktioniert das nicht. Ja, Balance ist alles, sagst du ja auch immer.
Und was sind dann die nächsten Stufen? Also jetzt hat man mal viel zu viel gearbeitet und arbeitet noch mehr. Und was kommt dann?
Genau, also du fängst dann auch an, Fehler zu machen in der Arbeit zum Beispiel, ja, was man von sich ja meistens nicht gewohnt ist. Das heißt, man versucht, das unter den Teppich zu kehren. Dann ist es ja ein nicht unbegründetes Vorurteil, dass vor allem Menschen in sozialen Berufen, wo man halt auch viel mit anderen Menschen und für andere Menschen arbeitet, oder in sehr stressigen, hektischen Berufen, dass die Leute dort Burnout bekommen. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr. Und da ist es so, das sind ja oft Menschen, die mit Idealen an die Arbeit herangehen. Ja? Mhm. Also wenn du an Lehrerinnen denkst, ja, an Ärztinnen oder an Pflegerinnen auch, ja, also wenn die das aus Überzeugung machen zum Beispiel, ja, oder Sozialarbeiterinnen. Das sind ja so klassische Zielgruppen, wo das eher häufig vorkommt. Und das liegt daran, weil die halt mit Idealen da an den Start gehen und sie brennen für etwas. Man sagt ja, man kann nur ausbrennen, wenn man mal für was gebrannt hat. Ja. Und irgendwie clasht dann aber oft auch die Realität mit dem zusammen, was in der Realität da ist. Dass du zermürbst einfach, ja. Also dass diese Kluft zwischen dem, was ich glaube, wie ich mein Leben zu gestalten habe und wie ich es gerne gestalten möchte und dem, was möglich ist, die ist dann so groß. Und wenn ich da nie gelernt habe, quasi ein Gleichgewicht zu schaffen, brenne ich natürlich irgendwann aus. Ja. Das ist ein ganz klassisches Phänomen. Und da ist es dann so, dass diese Leute sich sehr stark distanzieren von den Menschen, für die sie eigentlich brennen, unter Anführungszeichen. Also zum Beispiel Lehrer für die Kinder.
Okay,
der distanziert sich dann zum Beispiel extrem von den Kindern. Das kann man sich dann so vorstellen, ein engagierter Lehrer, der immer ins Gespräch gegangen ist, der Konfliktlösungen gesucht hat, der auf Gesprächsbasis und sehr einfühlsam war, wird dann plötzlich zu einem Lehrer, der mit Strafe hantiert zum Beispiel.
Ja? Okay.
Denke mal in deinem Umfeld nach, die Frauen, die ausbrennen, ja, die spüren dann ja oft gar nichts mehr. Ja? Also das ist es ja, so weit, dass die dann sich nicht einmal mehr mitfreuen können mit ihren Kindern. Ja? Oder wenn die Kinder traurig sind, schaffen sie auch die Empathie gar nicht mehr rüberbringen. Also das ist ja eines der größten Probleme, wenn du da in diese Spirale hineinrutschst. Ja? Du wirst, ich sage es mal, gefühlt taub. Ja, würde ich das bezeichnen, ja, weil das einfach schon alles zu viel für dich ist, ja, und du schon gar nicht mehr weißt, wie du es verarbeiten sollst. Ich sage auch immer gerne, wenn ich immer am laufenden Band die Themen, die ich habe, bearbeiten und verarbeiten kann, ist das super. Aber es gibt nun mal Phasen im Leben, und deswegen sind halt oft Leute, die von Krisen gebeutelt sind, von Burnout betroffen. Ja? Mhm. Wenn das sehr lange anhält und du das nicht adäquat verarbeiten kannst, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer, dass es irgendwann kippt. De facto geht es immer darum, Selbstfürsorge first. Ja? Mhm. Und das schafft eine solche Mutter dann halt ganz schlecht, wenn sie eh schon so ein schlechtes Gewissen hat, ja? Gegenüber den Kindern, gegenüber dem Job, den Mann, wem auch immer, ja. Das ist halt immer ganz, ganz schwierig, ja. Da dann zu sagen, nein, Selbstfürsorge first, ja. Also das ist auch so das Wichtigste, was du in der Begleitung machst, ja. Wie gesagt, es wird dann halt immer schlimmer, bis du halt es gar nicht mehr verstecken kannst, dass es dir richtig schlecht geht und du nicht mehr dazu in der Lage bist, deinen ganz normalen Alltag zu bewältigen, ja. Und zwar sowohl emotional als auch kognitiv, ja. Ich finde, die kognitiven Beeinträchtigungen werden oft sehr unterschätzt, aber die Konzentrationsfähigkeit, das Gedächtnis, ja, wenn das nachlässt, ist es halt egal, ob als Mama oder im Beruf, ja, fatal, ja.
Ist denn so ein gemeinsamer Nenner, also wenn es so richtig im Burnout hat?
Fast alle Burnout-Betroffenen haben tatsächlich eben die Depression, weil du eben abstürzt in diese Depression. Vereinzelt gibt es auch Menschen, die nach außen gehen und sehr aggressiv werden zum Beispiel. Ja? Mhm. Also gar nicht nach innen gekehrt, dieser Rückzug quasi, sondern die werden sehr aggressiv nach außen und das ist sehr untypisch für die zum Beispiel. Mhm. Zynismus ist etwas, was ganz typisch ist. Das triffst du bei ganz, ganz vielen Burnout-Betroffenen. Also welche, die vorher nicht so zynisch waren und plötzlich anfangen, alles zynisch anzumerken, ja, zu kommentieren. Das ist ein sehr deutliches Indiz. Schlafstörungen haben fast alle. Viele haben Einschlafstörungen, weil eben dieses Gedankenkarussell nicht aufhört. Ja. Es gibt aber auch viele, die Angstthemen haben, die Angststörungen haben und aufgrund dessen zum Beispiel Durchschlafstörungen. Du wachst in der Nacht auf und bist sofort auf 180. Das ist halt ganz furchtbar, weil aus diesem Schockzustand kommst du halt ganz schlecht wieder runter. Du entwickelst dann einen ganz leichten Schlaf. Schlafentzug ist eines der schädlichsten Dinge in unserer Gesellschaft.
Das heißt, das sind wirklich dann komplette Veränderung eigentlich, ne? Und das erarbeitest du dann mit einem Psychotherapeuten und dann du Lebenssozialberaterin könntest dann auch noch begleiten und dann schaut man, wie lief es bisher, was hat nicht funktioniert, wie macht man es anders oder wie?
Zum Beispiel, ja, also genau, also in dieser Verhaltensrichtung kann ich sehr viel machen, ja. Man schaut natürlich in der Therapie auch immer auch nach zurück, so wo könnte das herkommen, ja, und bewertet das dann auch neu. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele, nicht alle, nicht nur eben von außen diese Erwartungshaltung quasi suggeriert bekommen, sondern vor allem ihre eigenen Grenzen gar nicht spüren. Mhm. Ja, also die spüren gar nicht, dass sie da schon 5-mal drüber gelatscht sind oder dass jemand anderer drüber gelatscht ist, weil sie es erlaubt haben. Weil das ist ja umgekehrt oft genauso, ja. Man geht ja nicht nur über seine eigenen Grenzen, sondern man lässt auch andere über die eigenen Grenzen gehen. Burnout-Betroffene überschätzen sich gerne. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, so von wegen, ich bin eingebildet oder überheblich, ja, sondern einfach, weil sie es gewohnt sind, erfolgreich zu sein, weil sie es gewohnt sind, ja, Top-Leistungen zu bringen, halten sie sich natürlich für fast unbesiegbar. Ja? Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich habe mich früher wirklich so gefühlt. Ja? Bis zu meinem Zusammenbruch habe ich geglaubt, mir kann gar nichts was. Ja? Ich habe unendlich viel Energie. Ja?
Und dann hast du plötzlich da so eine Spielwiese, wo du alles Mögliche lernen darfst, ne? Weil nichts mehr geht.
Ja, das war hardcore. Ja? Also da musste ich als allererstes lernen, Hilfe anzunehmen. Das gab es vorher für mich nicht. Alle sind zu mir gekommen, weil sie von mir Hilfe haben wollten. Ja? Und dann war ich in einer Situation, wo ich Hilfe gebraucht habe. Ohne wäre es nicht gegangen. Ja?
Aber es ist so wertvoll, ne? So düster die Momente sind. Aber was du da alles gelernt hast, ne? Über dich, das Leben, deine Grenzen und alles, ne? Das hat ja auch irgendein was Positives, was man aber leider dann erst im Nachhinein sehen kann, wenn man komplett wieder raus ist. Ne?
Also ich habe schon währenddessen, also unmittelbar nach dem Zusammenbruch, als ich noch im Krankenstand war, für mich erkannt, dass ich da auf eine ganz eigene Art und Weise sehr klar war, weil ich hatte ja ganz wenig Energie zur Verfügung. Also wenn man sich so 100% vorstellt von der Batterie, hatte ich vielleicht 10 oder so. Ja? Und okay, die ist krass. Halt immer gegen 0 geschwankt. Ja? Und als ich in meinen Job zum Beispiel zurückgekehrt habe, war ich ungefähr bei 30. Ja? Also wirklich ganz niedrig. Und wenn du nur so wenig Energie hast, entwickelst du ganz automatisch, glaube ich, einen Filter, was ist wesentlich. Mhm. Und plötzlich werden die Dinge ganz klar, was ist wirklich wesentlich. Mhm. Ja? Und das habe ich damals als ernüchternd betrachtet, ja? Weil ich habe wirklich ganz nüchtern und klar gesehen, auf was es für mich wirklich ankommt, was mir wirklich wichtig ist, ja? Und was nicht. Mhm. Ja? Und da sind plötzlich ganz viele Sachen einfach weggefallen. Da gibt es so viele Energievampire, ja, so viele Zeitfresser, ja. Wenn wir nur die ausräumen, ja, ist schon so viel gemacht.
Aber wie ist das? Also ich habe ja das Gefühl, was ich so beobachtet habe, wenn man das in so einem vorherigen Stadion schon vor dem Zusammenbruch mitbekommt und sich Hilfe sucht, dann kriegt man das schneller in den Griff, als wenn man erstmal ganz abgestürzt ist, oder? Weil dann dauert es Monate.
Monate wäre schön.
Monate?
Oh Gott. Also ich habe nach 2 Monaten wieder zu arbeiten begonnen, was absoluter Schwachsinn war, ja, weil ich war dann alle 4 Wochen krank, zum
okay.
Beispiel. Ja.
Also eher also, so ein halbes Jahr, ja oder sowas?
Die
oder
meisten also sind ein Jahr, 1,5 Jahre weg, ja.
Uiuiui, okay.
Also das ist, also ich kenne ganz, ganz wenige, die nur ein paar Monate weg waren.
Okay, dann
die,
sind
die
das,
das die geschafft haben, dass sie nur ein paar Monate weg waren, hatten aber ideale Voraussetzungen. Also ein Job zum Beispiel, der das toll unterstützt hat, ein persönliches Umfeld, das das toll unterstützt hat, und den Luxus musst du erstmal haben.
Ja. Oder sie sind zu früh wieder zurückgegangen.
Dann hast du aber das Problem, dass sie rückfällig werden. Also im Burnout ist es ja so, dass sehr viele rückfällig werden.
Ja.
Leider. Es gibt auch eine sehr hohe Ausfallquote, die dann gar nicht mehr ins Arbeitsleben zum Beispiel zurückkommen können. Also ich habe erstaunlich festgestellt in meiner Begleitung und auch in der Selbsthilfe zum Beispiel, dass ganz, ganz viele Frauen, so um die 50 und älter, erst ins Burnout rutschen, weil die vorher einfach ganz viel Vollgas gegeben haben und irgendwann ist halt dann echt aus, ja. Weil wenn die Disbalance zu groß ist, muss das System irgendwann reagieren. Ja? Und die tun sich dann natürlich wahnsinnig schwer, wieder zurück in den Arbeitsalltag zu finden. Ja? Weil erstens nimmt sie keiner und sie sind auch nicht mehr bereit, all die Dinge in Kauf zu nehmen, die die Arbeitswelt oft fordert von uns. Ja?
Aber das heißt, man selber für sich stellt es niemals fest. Das hat ja auch die Emily schon gesagt. Das Umfeld stellt es fest und sagt, schau mal.
Also ich ermutige in all meinen Workshops und Trainings immer dazu, auf bestimmte Signale zu achten, ja?
Ja.
Und das auch einfach immer anzusprechen. Wer mehr ist, dass der andere es nicht annimmt, kann ja nicht passieren. Ja. Ja? Und wenn es aber niemand sagt, wird was passieren, ja, im Sinne von, der wird weiter abstürzen. Ja. Und jetzt bin ich jemand, der sich natürlich sehr intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat und ich habe das halt auch schon in meinem beruflichen Umfeld vor allem sehr oft gesehen, wie Leute eben abstürzen und die das aber nicht hören wollten. Ja. Also selbst wenn ich als Expertin dorthin gegangen bin und gesagt habe, du, ich sehe das und das und das, nein, ist nicht so, ich habe alles im Griff. Ja. Und die brauchen den Zusammenbruch und irgendwann kommt er dann, ja. Vielleicht nach 2 Jahren, vielleicht nach 3 Jahren, irgendwann kommt er. Ja. Irgendwann greifen halt die ganzen Kompensationswege nicht mehr. Ja. Und selbst ich als Expertin und bereits mit Erfahrung, ja, weil ich hatte ja meinen Burnout-Zusammenbruch Mitte 20, also sehr früh eigentlich, selbst ich habe dann in den späteren Burnout-Episoden erst relativ spät gesehen, hey, Moment mal, da rennt was schief, ja. Weil eben, wie gesagt, die ersten Phasen, da rutscht du so durch, ja.
Also man hat das Gefühl, man ist auf dem Weg oder, ne, man ist auf dem Weg. Weil wenn schon mal aus ist, dann muss man ja Hilfe suchen. Aber man hat so das Gefühl, oh, ich schlafe irgendwie schlecht und irgendwie stresst es mich. Und so das, was wir geredet haben, was wären da die nächsten Schritte? Was kann man dann machen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Austausch mit anderen Betroffenen extrem wertvoll ist.
Ja.
Also die Arbeit in Kleingruppen, eben zum Beispiel in einer Selbsthilfegruppe oder in einem Gruppencoaching, ist super, ja, weil die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, Menschen, die nicht dazu neigen, auszubrennen, haben null Verständnis für Ausbrennerinnen, ja. Das heißt, die können sich das auch überhaupt nicht vorstellen, ja, und kommen auch mal mit Ratschlägen daher, wo du dir auf den Kopf greifst als Burnout-Betroffener, ja. Und in so einer Gruppe redet man über Dinge und jeder im Raum sitzt da und nickt so, kenne ich, kenne ich, ja. Da ist einfach Verständnis füreinander da und alle in diesem Raum haben diese Erfahrungen gemacht. Das heißt, es sind auch welche, die sind schon weiter im Prozess, die können dann sagen, wie sie das zum Beispiel geschafft haben. Und wenn dir 2, 3 Leute ihre Ansätze mitteilen, hast du gleich wieder was für dich, was du mitnehmen kannst, ja. Und ich habe das halt oft erlebt, dass in diesem Setting die Leute sich fast mehr mitnehmen konnten als in reinen Therapien oder dass sie von dort was mitnehmen konnten, was sie dann in der Therapie vertiefen konnten zum Beispiel, ja, was natürlich auch hilfreich ist. Und wir als psychosoziale Beraterinnen, also ich sehe unseren Schnitt dort, wenn die Leute halt ihre Reha-Programme zum Beispiel gemacht haben, die dauern ja oft 6 bis 9 Wochen, entweder ambulant oder stationär, je nachdem, was halt besser passt, suchen halt viele auch noch einen fortlaufenden Therapieplatz, was nicht so einfach ist zu bekommen in Österreich, muss man leider so sagen. Und dann geht es darum, das, was ich da jetzt alles gelernt habe und was ich über mich erkannt habe in diesen Therapiezeiten und in dieser Reha. Wie setze ich das jetzt im Alltag um? Das, was du vorhin gesagt hast, dieser Turn, ja, es muss sich verändern. Naja, wie machst du denn das jetzt? Ja, und das kann eine Therapie unmöglich leisten. Ja, da macht das dann schon Sinn, quasi mit jemandem in der Umsetzungsbegleitung zu arbeiten. Wo habe ich meine Rolle verstanden als psychosoziale Beraterin? Und bei der Therapie kommt es darauf an, was es denn für ein therapeutischer Ansatz ist. Also Traumatherapeutin würde anders arbeiten, weil die schaut sich dann natürlich an, wo kommen diese Trauma her, diese Angstzustände, diese posttraumatische Belastungsstörung, diese Dinge. Ja? Mhm. Klassische Gesprächstherapie schaut sich oft an oder Psychoanalyse schaut sich oft an, was in der Vergangenheit liegt. Ja. Aber vor allem so Gestalttherapie hat ihnen viel gebracht. Ja. Also dieses Weg aus dem Kopf, weil die meisten Burnout-Betroffenen sind viel zu sehr im Kopf. Ja. Also deswegen sind auch zum Beispiel so Sachen wie Energiearbeit im Yoga, du mit deiner Yoga-Geschichte, ja. Das ist ja ideal, ja. Da kommst du in Balance, da kommst du in den Körper, du kannst gar nicht so viel denken, weil du bist ja gerade beschäftigt damit zu atmen und deine Übungen zu machen, ja. Genau. Und das ist super, ja. Ja. Also für Burnout-Betroffene ist Yoga zum Beispiel der Hit, ja, weil sie bewegen sich. Es sind aber sanfte Bewegungen unter Anführungszeichen, also keine hektischen, ja. Und es geht um die Atmung. Ja, ganz viel um die Atmung. Und das bringt ganz viel Ruhe und der Energiefluss wird halt natürlich wieder in Balance gebracht, was natürlich super ist. Ja.
Aber hättest du noch einen abschließenden Tipp?
Ich glaube, dass das Wichtigste ist, wenn mir die Freude verloren geht, am Leben selbst, an den Dingen, die mir eigentlich immer Freude gemacht haben, eben zum Beispiel mein Beruf, meine Familie, ja, dann sollten die Alarmglocken läuten. Und zwar sowohl bei mir als auch bei meinem Umfeld. Und wenn sich anfangen, die Leute zurückzuziehen, nachdem sie sich auf die Art und Weise verändert haben, ja, dann ist echt Alarm. Weil dieser Rückzug ist dann normalerweise schon der erste Schritt in die Depression. Ganz wichtig, eine Bitte an alle Hörerinnen da draußen und wenn du Hörer hast, auch an die, wenn ihr mit Burnout-Betroffenen zu tun habt, spart euch die guten Ratschläge, bitte. Ja, weil es ist, die Erfahrung zeigt, ein Nicht-Burnout-Betroffener kann einem Burnout-Betroffenen keine guten Ratschläge geben. Weil das System eines Burnout-Betroffenen funktioniert einfach anders. Hilfe holen hilft. Gleichgesinnte sind sehr hilfreich als erster Schritt. Das ist sehr niederschwellig und einfach. Kostet oft nichts. Also so Selbsthilfegruppen sind ja oft kostenlos. Ja. Einfach mal informieren. Auch Bücher lesen. Es gibt so viele tolle Bücher. Ja? Also wenn du magst, kannst du auch in deine Shownotes einen Buchtipp reinschreiben. Da gibt es ein eigenes Burnout-Buch für Frauen zum Beispiel. Ja,
ja, können das wir gerne verlinken. Toll, ja.
Weil gut. Frauen haben halt nochmal ihre eigenen Themen und Herausforderungen. Ja. Auch im Berufsleben, aber eben nicht nur. Weil die Rolle der Mutter ist halt meistens die Frau, die da den Familienschwerpunkt hat. Auch als die Angehörigen pflegt und so weiter, ist auch fast immer die Frau. Also da gibt es ja einige Specials, sagen wir es mal so. Und da gibt es ein echt tolles Buch, das ist vollgepackt mit Tipps und Praxisanwendungen und das ist echt toll.
Super, ja, verlinke ich gerne. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für dieses ganze Input. Das ist ja so wertvoll, weil das ist ja wirklich so ein großes Thema.
Danke, dass ich auch die Bühne dafür hatte, weil ich glaube, das ist ein Thema, über das immer noch viel zu wenig gesprochen wird. Deswegen vielen lieben Dank, Marianne.
Ja, das ist so eins, was gerne, glaube ich, wirklich unter den Teppich gekehrt wird. Ne? Da spricht man nicht drüber.
Vielen Dank, Marianne.
Ich hoffe, du konntest dir heute ganz viel mitnehmen von der Emily und von der Susanne Richtung Burnout oder Spiritualität. Vielen Dank, dass du diese lange Folge bis zum Ende angehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du mir ein paar Sternchen schenkst und wenn du ihn deinen Freundinnen empfiehlst. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.